22. August bis zum 3. September präsentierte Leipziger Linke im Liebknechthaus in Leipzig die Ausstellung »Das Massaker von Odessa«, die Fotos und Hintergründe zum 2. Mai in Odessa darstellte. Am 2. Mai 2014 flohen Gegner der ukrainischen Regierung von einem faschistischen Mob in das dortige Gewerkschaftshaus. Der setzte es in Brand. Mehrere Dutzend ukrainische Antifaschistinnen und Gewerkschafterinnen kamen in den Flammen um oder wurden vor dem Gebäude von den Faschisten brutal umgebracht, während die Polizei untätig blieb. Obwohl die nächste Feuerwache nur 700 Meter entfernt von dem Gewerkschaftshaus ist, kam die Feuerwehr erst nach 40 Minuten. Zu spät. Zunächst wurden Menschen, die sich aus der Flamme gerettet haben, festgenommen. Das Innenministerium der ukrainischen Übergangsregierung sprach von krimineller Brandstiftung und behauptete, die Täter seien nicht bekannt. Und das trotz vielen Videoaufnahmen vor Ort, wo die Gesichter klar zu erkennen sind. Auf einem Video ist zu sehen, wie Nikolai Volkov, bekannt als Sotnik Mikola, der Selbstverteidigungskräften des Maidans, in Richtung der nach Luft schnappenden Menschen an den Fenstern des brennenden Gebäudes aus einer Waffe schießt. An der Ausstellungseröffnung nahm der Augenzeuge und Opfer dieses Verbrechens Oleg Musyka teil. Oleg Musyka hat den faschistischen Angriff mit seinem Bruder erlebt. Beide konnten sich retten. Aber sein Bruder ist behindert geblieben, wobei er vom Feuer aus einem Fenster in dritter Etage runtersprang und unten von den Maidan-Anhängern verprügelt wurde. Oleg Musyka selbst darf nun erstmal nicht mehr in seine Heimat zurückkehren. Diese Ausstellung wurde nun in vielen Städten Europas präsentiert. Die Veranstalter haben es vor, auch weitere große Städte Deutschlands zu besuchen. Gennady von der Redaktion Interwelle war bei der Veranstaltung am 22. August dabei und hat diese aufgezeichnet. Die Aufzeichnung, etwas verkürzt, bitten wir jetzt zum Anhören. Die Eröffnungsrede hat der Russland- und Ukraine-Experte Dr. der Philologie Volker Kühlow gehalten. Im Anschluss gab es auch eine Fragerunde.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ein bisschen überwältigt von der Resonanz auf unsere Einladung. Das macht uns natürlich stolz und froh. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie heute hier zu unserer Ausstellungseröffnung gekommen sind. Ich begrüße natürlich zunächst besonders herzlich unseren weitgereisten Gast, Herrn Oleg Musyka aus Odessa. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, im Namen der Leipziger Linken begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Dank gilt darüber hinaus der Tageszeitung Junge Welt, die der Kooperationspartner für diese Ausstellung ist, die zwei Anlässe hat. Zum einen das, was an diesem Tag geschah, als ein faschistischer Mob dutzende Menschen in das Gewerkschaftshaus trieb, es in Brand setzte und diejenigen, die aus dem Gebäude zu flüchten versuchten, mit Schüssen und Steinwürfen davon abhielt und viele von ihnen totschlug, erstach und erschoss. Ich nehme an, der ein oder andere hat schon die bedrückenden Fotos im Treppenhaus zur Kenntnis genommen. Der andere Anlass ist das, und das betrifft uns gewissermaßen selbst hier in der Bundesrepublik, ist das faktische Verschweigen dieses Geschehens in den meisten deutschen, vor allem in den großen Medien. Umgekehrt, bereits in den ersten Nachrichtensendungen in ARD und ZDF wurde nahegelegt, die Opfer seien selbst schuld an ihrem Tod und an ihren Verletzungen. Ansonsten war, wie in jeder Nachrichtensendung über die Ukraine und Russland, derzeit von Pro-Russen oder Separatisten die Rede. Die Sprache der in Kiew regierenden Nationalisten und Faschisten wird in Deutschland 1:1 übernommen. Faschismus ist wieder salonfähig in diesem Land. Der Stadtvorstand hat sich daher einstimmig entschieden, diese Ausstellung mit Fotos vom Massaker in Odessa hier zu zeigen, als sich durch ein Angebot der jungen Welt die Möglichkeit ergab. Das Verbrechen selbst schreit zum Himmel. Wer dazu schweigt, verrät alles über seine Denkweise, beziehungsweise wer entsprechende Äußerungen tätigt, wie in den letzten Tagen die Leipziger Grünen, die also von einer Verzerrung durch die Ausstellung gemäß der russischen Propagandalinie sprechen. Ich kann da nur sagen, die Grünen gehen einfach mal wieder außenpolitisch auf dem ideologischen Straßenstrich. Es ist allerdings noch nicht gelungen, trotz dieses Trommelfeuers die Mehrheit der deutschen Bevölkerung davon zu überzeugen, dass Russland implodieren muss, wie einst die Sowjetunion, wie ein Berliner Professor vor zwei Wochen in einem Leserbrief an den Spiegel schrieb. Es ist aber offenkundig, dass der Russenhass, die Russophobie, die in den deutschen Medien seit längerem, nicht erst seit den Demonstrationen auf dem Kiewer Maidan vorherrscht, einen strategischen Hintergrund hat. Die Ukraine und die katastrophale soziale Lage dort wird genutzt, um ähnliche Ereignisse in Russland hervorzurufen. Das langfristige Ziel des westlichen Vorgehens in der Ukraine sind die Schwächung und letztlich der Zerfall, vor allem aber der Regimewechsel dort. Das erklärt das Schweigen der deutschen Staats- und Konzernmedien zu einem Massenmord, wie er in Odessa verübt wurde. Das erklärt ihr Schweigen zu den Urhebern der Schüsse auf dem Maidan im Januar und Februar, das Schweigen zu dem Massaker, das am 9. Mai in Mariupol stattfand, das fast komplette Verschweigen von Bombardements der Luftwaffe Kiews im Donbass, des Beschießens von Wohngebieten, Krankenhäusern, Schulen und Fabriken in der Ostukraine. Wenn der ukrainische Ministerpräsident Arseniy Yatsenyuk die Bewohner der Ostukraine Subhumans, also Untermenschen, nennt, hat das hier keine mediale Resonanz. Yatsenyuk repräsentierte zusammen mit Oleg Tjagnibok von der faschistischen Swoboda-Partei und mit Vitali Klitschko, dem Mann der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung, den Maidan im deutschen Fernsehen. Allerdings durfte Tjagnibok bis zum Putsch vom 22. Februar nicht mit ins Bild kommen. Seitdem darf er und heißt jetzt Nationalist, und Herr Kleber vom ZDF hat verfügt, es gibt keine Faschisten in der Ukraine. Die handeln inzwischen. Sie sprechen den Gegnern des Maidan in Odessa das Recht auf Leben ab. Sie taten es in Mariupol, in Lugansk, in vielen Ortschaften des Donbass und jetzt in der Millionenstadt Donetsk. Vor einigen Tagen veröffentlichte die Frankfurter Rundschau auf ihrer Internetseite eine Reportage ihres Moskau-Korrespondenten Christian Esch über das Vorgehen des sogenannten Azov-Freiwilligenbataillons im Kampf um Donetsk. Es hat die Wolfsangel, das Zeichen mehrerer SS-Divisionen als Wappen, und wird, so Esch, von Neonazis und Neuheiden beherrscht. Den Kommandeur zitiert er mit den Worten: und nach Möglichkeit keinen seiner Gegner gefangen nehmen. Was in Donetsk zur Stunde geschieht, ist eine Schande für Europa, für die EU, die NATO und alle Unterstützer des Regimes in Kiew. Das hat jeden Vorschlag für Feuerpause oder Waffenstillstand in den Wind geschlagen. Die Wahrheit über das, was die Faschisten wie die von Azov dort anrichten, wird sich nicht verschweigen lassen. Sie fällt auf die zurück, die diesen Krieg gegen die eigene Bevölkerung gestützt, kleingeredet und verschwiegen haben, angefangen vor den Spitzen der Berliner Politik. Diese Ausstellung kann nur einen kleinen Beitrag leisten, dass sich endlich etwas ändert in diesem Land, dass überhaupt etwas stattfindet, was den Namen Berichterstattung verdient. Die junge Welt bemüht sich täglich darum, dafür sind wir dankbar. Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich bei allen, die diese Ausstellung möglich gemacht haben. Jetzt möchten wir unserem Gast das Wort geben, und wir haben uns aber vorher abgestimmt, dass wir das jetzt nicht machen, indem er einen längeren Vortrag hält, sondern dass ich, und ihn will ich auch gleich ganz persönlich und herzlich begrüßen, Alexej Dankwart, der neu gewählte Stadtrat der Leipziger Linken, der ihn jetzt vom Bahnhof abgeholt hat und bisher betreut hat. Und Sie haben vereinbart, dass er jetzt zunächst ein paar Worte an Sie richtet und dass es dann im Grunde schon gleich in die Diskussion, in die Fragerunde gehen kann, damit wir gleich mit dem Oleg ins Gespräch kommen können. Alexej, du hast das Wort.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Genossen, auch ich freue mich, dass ihr hier so zahlreich da seid. Die Resonanz ist wirklich gut. Wie Volker es gesagt hat, habe ich Herrn Oleg Musica vom Bahnhof abgeholt und ich hatte dann 3 Stunden Gelegenheit, mit ihm zu reden. Und einfach um das Kennenlernen zu erleichtern, um quasi jetzt aus unserem Verständnishorizont bestimmte Fragen vorab vorwegzunehmen, bat er mich, ihn kurz vorzustellen und so ein paar Schilderungen, die er mir mitgegeben hat, euch gleich hier mitzuteilen. Was ich als erstes gemerkt habe, was er auch ganz ausdrücklich so gesagt hat: er hat ganz massiven Gesprächsbedarf, er hat ganz massiven Mitteilungsbedarf und er möchte ins Gespräch kommen, er möchte eure Fragen hören, er möchte sie beantworten. Er möchte auch eine Diskussion mit uns allen hier. Das merkt man nicht nur bei ihm. Ukrainer, die jetzt mit dem Zustand nicht zufrieden sind, sind ganz massiv enttäuscht von der laschen Reaktion Europas, von der fehlenden Resonanz und auch dem fehlenden Interesse. Und er hält sich ja nun in Deutschland gezwungenermaßen als politischer Flüchtling auf und versucht diesen Aufenthalt aber eben produktiv zu nutzen für solche Gespräche, eben um gewisse Tatsachen uns mitzuteilen, aber auch um für sich Fragen über uns zu beantworten. Und diese Gelegenheit sollten wir ihm, glaube ich, auf jeden Fall geben. Herr Oleg Musica ist gebürtiger Odessit, er stammt also aus Odessa. Er ist in Odessa gesellschaftlich aktiv, immer noch, trotz der gezwungenen Abwesenheit. Also während unseres Gesprächs, des dreistündigen, gab es mehrere Telefonate mit Odessa. Das heißt, er hält da auch Kontakt dahin. Er verfolgt das Schicksal seiner Freunde, seiner Genossen dort. Er ist gesellschaftlicher Aktivist, war oder ist ehrenamtlicher Mitarbeiter in dem Odessa-Stadtrat, also jemand, der auch politisch interessiert und politisch aktiv war. Was ihm ganz am Herzen lag, ist, diesem Eindruck zu widersprechen, er sei pro-russischer Separatist. Wie er sich definiert, ist, natürlich will er die Einheit der Ukraine, aber er sieht den Weg der Ukraine in einem wirtschaftlichen Bündnis mit Russland. Nicht mit einer staatlichen Verschmelzung, sondern in einem wirtschaftlichen Bündnis mit Russland. Und die etwas rhetorische Frage, die er stellte, war die, wenn hier jetzt jemand für ein wirtschaftliches Bündnis mit der EU eintritt, ist er dann etwa europäischer Separatist oder pro-europäischer Separatist. Also das ist also seine Selbstdefinition, ein ukrainischer Patriot, der aber die Zukunft seines Landes in dem Bewahren der wirtschaftlichen Bindungen mit Russland sieht. Was ganz wichtig ist, er ist Augenzeuge der Vorfälle des Massakers, muss man ja sagen, ab 2. Mai gewesen. Er war den ganzen Tag vor Ort. Zeitweise war er sozusagen auch verantwortlich dort, das aber vor den Vorfällen am Vormittag, dazu kann er ja dann noch was sagen. Als dann die andere Seite, die gewaltbereite andere Seite auf diesem Feld, auf diesem großen Platz, der Kulikovo Pole heißt, anrückte, musste er zusammen mit einer Anzahl anderer Menschen, er schätzt es auf etwa 400 bis 500, musste er sich in dieses Gewerkschaftshaus zurückziehen, war auf dieser Treppe, die später brannte, ist nur ganz knapp dem Rauch und den Flammen entkommen. Er hat das also alles wirklich hautnah dort miterlebt. Danach wurde er verhaftet, befand sich 2 Tage in Polizeigewahrsam, wurde dann durch antifaschistische Demonstranten freibekommen aus der Polizei und ist nun seit Ende Mai hier in Deutschland. Das also sein Werdegang, das sein Hintergrund. Und wie gesagt, ich frage ihn jetzt, ob er noch etwas einleitend sagen möchte, aber der Schwerpunkt soll auf Fragen liegen.
С первых минут хочу сказать большое спасибо партии Linke.
Ich möchte erstmal der Partei Die Linken großen Dank sagen.
За возможность встретиться с общественностью, с вами встретиться, рассказать о том горе, о той трагедии, которая сегодня происходит в Украине.
Dass wir sozusagen hier darüber berichten können, was passiert ist, was da Trauriges in der Ukraine zurzeit läuft.
После каждой встречи я выхожу на связь со своими товарищами в Одессе и отвечаю им и рассказываю, где я был, что я видел, с кем встречался.
Jedes Mal, wenn ich so eine Veranstaltung hinter mir habe, rufe ich meine Freunde in Odessa an und informiere sie darüber, was da war, mit wem ich geredet habe, was dabei herauskam und alles dies.
И в этот момент я им рассказываю о том, что у них появились новые друзья, которые понимают их и вышли на душевно так навстречу нам той трагедии, которая у нас произошла.
Ich habe ihnen mitgeteilt, dass sie neue Freunde gefunden haben, die mit ihnen zusammen sind und die sozusagen auch nachvollziehen können, welche Tragödie bei uns geschehen ist.
Я уже был много в других странах, был в Болгарии, в Сербии, в Словении, в Польше, в Брюсселе был, в Европарламенте, и вот сегодня в Германии.
Ich war schon in vielen anderen Städten, in anderen Ländern, in Serbien, in Bulgarien, ich war schon in Brüssel im Europäischen Parlament und heute bin ich jetzt in Deutschland.
И мне очень приятно то, что немецкий народ остался не безучастен. Оно в чем проявляется? В том, что выставки у нас уже прошла в Берлине, в Лейпциге сегодня, будет во Франкфурте на Майне, в Бонне. Сейчас вопрос рассматривается в Мюнхене. То есть немцы оказались очень такие активными и очень стараются понять то, что все-таки происходит на Украине. Очень участны в нашей трагедии.
Also ich habe festgestellt, dass die Deutschen sich sehr dafür interessieren, was bei uns für eine Tragödie geschehen ist. Also und ich finde es wirklich gut, wir haben jetzt auch schon nach Bonn zum Beispiel, nach Frankfurt, in München ist angefragt, dass wir dort auch unsere Ausstellung machen und das deutsche Volk interessiert sich sehr für das, was bei uns los ist.
Мне приходится много рассказывать о том, как все это начиналось. Если у вас показывают средства массовой информации, то есть все начиналось с того, что в Киеве организовался Майдан. А вообще все началось еще 21 год назад, когда произошел развал Советского Союза.
Ja, also man kann sagen, wann fing das Ganze eigentlich an? Man kann sagen mit dem Maidan oder man kann auch sagen vielleicht ein Jahr vorher. Man kann aber auch sagen mit dem Zerfall der Sowjetunion.
Все вот эта экономическая трагедия, которая произошла при развале Советского Союза, она и дала толчок появлению такого нового фашистского движения в Украине как националистическое. Это партия «Свобода». И они заметили, что ниша идеологии была упущена на территории Украины. И они начали развивать вот эту свою националистическую, а в итоге она переросла в фашистскую идеологию.
Ja, der Zerfall der Sowjetunion trug dann dazu bei, dass sich die Dinge wirtschaftlich auch sehr schlecht entwickelten, dass dort Raum war für faschistische Bewegungen, die sich entwickeln konnten und dass eben auch ein Dialog unter den Menschen schwer geworden ist.
Если сегодня спросят, почему мы говорим на это новое движение фашизм, не знаю, как у вас, у нас в средствах массовой информации, я их лично видел в Одессе. Молодежь ходит сегодня с футболками СС Галичина, Нахтигаль и несут портреты Степана Бандеры и с лозунгами «Бандера приде, порядок наведе».
Ja, also wenn man sich nur fragt, ja, warum sagen wir eigentlich Faschismus zu den Leuten, die da jetzt unterwegs sind? Also man kann einfach sagen, wenn man sich die jungen Leute anguckt, was man in den Nachrichten so sieht, dann haben die so ein T-Shirt an mit SS-Kennzeichen, Nachtigall und haben Bandera-Plakate mit, also alles, was sozusagen darauf hindeutet, dass das Faschisten sind.
И самое такое вот непонятное в Европе, где осудили когда-то фашизм, и многие политики европейские сегодня поддерживают Киев, киевскую власть, которая сегодня в Киеве, как ее пытаются назвать, законно избранной, поддерживают вот эту вот такую человеконенавистскую политику, которая ведется сегодня Киевом. Если премьер-министр сначала заявляет о той части населения, что они недочеловеки, потом сам президент Порошенко заявляет, тоже те же самые слова говорят.
Ja, also es ist auch seltsam, wenn man sich daran erinnert, wie europäische Politiker, die den Faschismus eigentlich verurteilen, theoretisch, dass die sich halt äußern, dass sie für die Regierung in Kiew sind, die von sich selber sagt, dass sie offiziell und korrekt gewählt ist, aber in Wirklichkeit hat sie eigentlich eine sehr menschenverachtende Politik. Man kann das sehen, dass ein Minister gesagt hat, dass da in der Ostukraine Untermenschen leben und später hat das auch Herr Poroschenko, der jetzige Präsident, gesagt.
Ну и если вернуться к трагедии 2 мая, вас, наверное, интересует все поэтапно, но мы не будем на этом останавливаться.
Ja, was die Tragödie vom 2. Mai angeht, würde es ja sicherlich auch interessieren, die verschiedenen Etappen, aber wir können vielleicht gar nicht so lange da bleiben. Ja.
Уже было сказано, я являюсь активистом движения Куликового поля с первых дней, как оно организовалось в феврале месяце. Я общественный деятель, живу в своем городе, по крайней мере, жил до недавнего момента и вернусь туда. Я одессит, у меня украинский паспорт. Я не меняю гражданство, не ищу политических убежищ.
Ja, also ich habe hier einen ukrainischen Pass. Ich habe die Staatsbürgerschaft. Ich suche eigentlich auch keine Zuflucht irgendwo. Ich möchte wieder in die Ukraine zurück. Ich bin aus Odessa. Ich arbeite dort, ich bin dort und möchte dort gern wieder zurück.
Сегодня мы ездим по Европе. У нас группа ребят в разных странах мы бываем. Мы не жалуемся сегодня о том, что произошло. Мы сегодня хотим показать реальных преступников и называем имена реальные, настоящие. Мы их всех знаем. Они живут сегодня многие в Одессе. Они задокументированы. И когда будет справедливый суд, чтобы европейцы уже знали, что судят настоящих реальных убийц и преступников в Одессе.
Ja, es ist uns wichtig. Wir sind eine Gruppe von Menschen aus Odessa, die jetzt in Europa umherreisen, um das zu zeigen und auch zu zeigen, wer sind die wahren Schuldigen. Und das ist auch wichtig, mal in dem Sinne zu sagen, eines Tages wird vielleicht ein korrektes Gericht kommen und dann sind wir in der Lage zu zeigen, der und der konkret waren es, die das getan haben.
Много говорится о том, что пророссийское движение и сепаратизм.
Es wird viel über die pro-russischen Bewegungen und Separatismus geredet.
Весь Юго-Восток, я скажу, какие требования были у тех людей, которые стояли на Куликовом поле.
Ja, es gibt sozusagen im Südosten und es gibt da auch sozusagen auch Forderungen der Leute, die auf dem Куликовом поле standen.
Это первое, это референдум о федерализации Украины.
Also zuerst wollen wir ein Referendum über das Föderalisieren der Ukraine.
Второй пункт, это русский язык, второй государственный.
Der zweite Punkt ist die russische Sprache als zweite Staatssprache.
Почему это очень важно? Язык для каждого народа – это его культура, это стихи, песни, те же наряды, театры, кино – это язык.
Ja, warum ist das mit der Sprache so wichtig? Ja, also für jedes Volk ist das sozusagen Gedichte, Lieder, verschiedene Dinge, Theater, Kunst, was alles mit dieser Sprache verbunden ist.
Также, если бы ваш народ кто-то сегодня заставил отречься от своего языка, как нам сказали, вы имеете право разговаривать на русском языке на кухне, а выходить на улицу вы обязаны будете размовлять украинскую мову.
Ja, also es ist so, wenn man seine eigene Sprache nicht mehr richtig sprechen kann, wenn man sagt, naja, gut, Russisch kannst du gerne in der Küche reden, wenn du möchtest, aber wenn du draußen bist, musst du ukrainisch reden.
Я вмію розмовляти українською мовою, я вчився в українській школі, і до цього часу ніхто ніколи нікого не ущемляв в тому, щоб розмовляти українською мовою.
Ja, also ich war in der ukrainischen Schule, aber ich weiß immer nicht so richtig, wie man das sozusagen dann so macht, ja.
Много говорят о том, что пытались найти постоянно присутствие русских. Так вот, у меня, правда, он на русском языке. Это список всех погибших, официально погибших в Доме профсоюзов. Я могу потом оставить, можно будет.
Also es wurde immer gesagt, es waren so viele Russen mit dabei damals. Ich habe hier die offizielle Liste der Umgekommenen und also auf Russisch hier, die kann ich dann jedem auch zeigen, der sie sehen möchte.
Так вот, здесь есть полная дата рождения, места жительства. Здесь были все одесситы или граждане Одесской области, жители Одесской области. Поэтому ja. Там не нашли граждан других государств.
Ja, also Sie können dann auf der Liste selber nachgucken, das sind detaillierte Daten für jeden da. Also Sie können schauen, wer wo geboren ist, wer wo gelebt hat. Und Sie können sehen, also entweder sind es direkt Leute aus Odessa oder aus dem Oblast Odessa, der also drumherum heißt.
Из числа, я сегодня не подготовил, я обязательно подготовлю и могу завтра передать, в крайнем случае, список всех 116 человек, которых задержали после пожара, которые выжили в этом доме, в числе их был и я.
Also ich kann Ihnen auch die Liste habe ich jetzt nicht mit, der 116 Personen geben, die festgenommen wurden nach diesem Feuer.
Там тоже все одесситы и граждане Одесской области и ближайших областей, Николаевская, Херсонская.
Ja, also entweder aus dem Херсонска, Николаевска, oder dem Odessa Oblast, oder direkt aus Odessa die Leute alle, also alle aus der Nähe.
Поэтому за такие простые требования, казалось бы, понятные для всего человечества, Киев решил нас просто уничтожить. И не просто запугать, а по-настоящему, чтобы Одесса больше не могла подняться с колен.
Ja, und aufgrund dieser eigentlich einfachen und verständlichen Forderung wollte das Regime in Odessa uns sozusagen also nicht nur erschrecken, sondern auch wirklich uns beseitigen.
Но я вам могу ответить следующее. Одесса живет, жила и будет жить. Есть такое сопротивление, распространяются листовки, люди выходят на митинги, дань памяти погибшим, зажигают свечи, запускают в небо шары, сопротивляются против принудительной мобилизации.
Ja, Odessa lebt und wird leben. Wir haben auch bei uns Widerstand, der sich entwickelt. Leute, die an die Orte gehen, Leute, die dort Kreuze errichten, Leute, die Kerzen anzünden. Also es bewegt sich etwas in diese Richtung.
И самое такое, что страшное, на Одесса оказалась катализатором того, что сегодня происходит дальше в Украине.
Und das, was in Odessa jetzt war, das war sozusagen eine Art Katalysator für das, was sich jetzt in anderen Teilen der Ukraine jetzt noch abspielt.
Это убийство в Мариуполе, в Донецке, в Луганске, Славянск.
Alle diese Tötung in Mariupol, in Slavyansk, in Donetsk, überall.
И сегодня мы видим, что даже тот же гуманитарный груз и то стараются остановить и не пропустить. Потому что 24 августа, вот ближайшие дни, в Украине праздник, День независимости.
Ja, also man versucht, selbst diese humanitäre Hilfe hat man versucht nicht durchzulassen und zu behindern, wahrscheinlich weil jetzt am 24. wird nämlich ein Feiertag sein, nämlich der Tag der Unabhängigkeit der Ukraine.
И стараются максимально уничтожить все живое там, что осталось, то население в Донецке, в Луганске, подводя под вот эту вот дату и наращивают все больше и больше военное присутствие войск в этом регионе.
Ja, und man versucht sozusagen bis zu diesem symbolischen Datum möglichst viele Leute in Lugansk und Donetsk zu beseitigen, sozusagen, um für dieses symbolische Datum etwas vorweisen zu können.
У меня есть прямой контакт с ребятами, которые находятся в этой горячей точке Украины.
Also ich habe direkten Kontakt auch mit den Leuten, die in diesen heißen Punkten in der Ukraine dort auch direkt vorhanden sind.
Так вот, из 400 тысяч Луганска, в Луганске, вот ребята озвучивают, осталось 40 тысяч населения мирного.
Also von den 400.000 sind da vielleicht 40.000 sozusagen noch friedliche Bevölkerung.
Там нет ни воды, ни света, ни газа, вы это все видите. Аптеки, больницы, все разрушено.
Es gibt kein Wasser, kein Strom, alle Apotheken, alle Krankenhäuser, alles zerstört.
Поэтому Конечно, нам бы хотелось, чтобы при поддержке политических сил, общественных организаций, которые находятся в Европе, чтобы через Европарламент заставили украинское сегодняшнее правительство отреагировать на вот эту ситуацию и пойти на какой-то уже там компромисс, переговоры, хотя тут уже переговоры сложно, но должен быть диалог, который позволит сохранить жизни людей и Украину сохранить.
Wir versuchen hier Kontakt mit gesellschaftlichen Kräften in Europa aufzunehmen, um auch das Europäische Parlament zu bewegen, dort etwas in diese Richtung zu tun für den Frieden, damit wir es schaffen können, durch solche Initiativen den Frieden zu sichern und Menschenleben zu retten und vielleicht auch die Ukraine zu retten.
Просто мне будет, конечно, намного еще легче. Может, у вас есть вопросы. Я на ваши вопросы постараюсь отвечать, потому что рассказывать о том, как мы горели, где мы горели, сколько нас осталось, об этом много сказано. Но мне хотелось бы услышать, что вас беспокоит, а я отвечу тогда.
Ja, also ich würde vielleicht vorziehen, dass Sie mir Fragen stellen, denn es wurde schon sehr viel darüber geredet, wie das jetzt im Einzelnen abgelaufen ist, wer da wo zu welchem Zeitpunkt da in welcher Situation war. Also mich würde es mehr interessieren zu schauen, was Sie für Gefühle haben und was Sie sozusagen für Ideen dazu haben. Und da dürfen Sie gern fragen.
Anschließend zur Eröffnungsveranstaltung gab es eine Fragerunde mit dem Augenzeuge Oleg Musyka. Einige auserwählten Fragen haben wir unserem Beitrag angeschlossen. An manchen Stellen war die Übersetzung nicht völlig korrekt, aber die Aufgabe des Dolmetschers war auch nicht so einfach bei der langen Gesprächsrunde. Deswegen lassen wir auch die Antworten von Oleg Musyka auf Russisch zu hören. Denjenigen, die etwas Russisch verstehen, kann es hilfreich sein. Da die Fragen in der Aufnahme nicht verständlich zu hören sind und mit der russischen Übersetzung überdeckt, spreche ich die Fragen nach. Die erste Frage war es, welche Rolle spielt eigentlich die Ukraine in diesem Konflikt? Ob sie nur eine sekundäre Rolle spielt und das Hauptziel in der Wirklichkeit die Destabilisierung des Russlands ist?
Нахождение Украины действительно оказалось довольно и счастливым, и несчастливым, потому что мы находимся в той точке, где проходят много экономических сплетений. Тут вам и Ближний Восток, и Дальний Восток, и Азия, и в Европу, и Чернозем, и море.
Ja, also wir befinden uns in der Ukraine in einem glücklichen oder unglücklichen Zustand. Wir sind genau in der Mitte sozusagen. Schwarzes Meer, Nordeuropa, Südeuropa, Westeuropa, Asien. Also wir sind mittendrin.
И по территории Украина самое большое, получается, европейское государство и с большими человеческими материальными ресурсами, и производство какое-то еще осталось.
Der größte Teil ist natürlich europäisch in der Ukraine und natürlich die ganze Produktion und das ist eigentlich alles dort fast, ja.
Конечно, и Европа, и Российская Федерация заинтересованы в том, чтобы была дружба конкретно с кем-то.
Ja, also Russland und die Ukraine sind natürlich auch interessiert daran, dass es konkrete Freundschaft auch einfach gibt, ja.
Но сегодня экономический и братский народ, нам российский народ, так как вся экономика Украины, особенно те районы, которые сегодня подвергаются обстрелам, это таможенный союз больше Украине экономически выгоден.
Ja, also wir haben natürlich gerne gute Beziehungen zu allen, aber natürlich die Teile, wo jetzt gerade wirklich die Konflikte sind, das sind die Teile, die wirklich eben auch sehr von dem von der Zollunion mit Russland profitieren.
С нашей фотовыставкой я побывал в Болгарии, в Словении, в Сербии. Я увидел экономические достижения этих государств после того, как они вступили в Евросоюз.
Ja, ich war in Bulgarien, in Serbien, in anderen Staaten und ich habe gesehen, welche Dinge sie erreicht haben, nachdem sie in die EU sich dort angeschlossen haben oder zumindest nah rangekommen sind.
Безработица большая, молодежь уезжает с государства.
Ja, es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, die Jugend geht aus dem Staat weg.
А сегодня нас обвиняют, когда мы стояли на Куликовом поле, что мы предатели как будто бы Украины. А та группа людей, которая выступает против нас, вот сегодня власть киевская, одурманила нынешнюю молодежь шенгенскими визами. И достойное, что они все получат достойное образование в Европе, медицинское обслуживание, работу. Я не против этого.
Wir werden immer angeklagt sozusagen als Vaterlandsverräter an der Ukraine von den Leuten, die auf der anderen Seite sind, die vielleicht gerne ein Visum für Schengen haben würden, damit eine gute Ausbildung, vernünftigen Beruf haben wollten. Und ich bin da auch gar nicht dagegen, dass sie das haben sollen.
Но я вижу Украину счастливой и богатой с заводами, фабриками, пароходами, с производством. И мои все единомышленники, мы выступаем за то, чтобы возродить Украину экономически, но не бежать с нее.
Ich sehe das natürlich so mit meinen Freunden, dass wir sagen, wir wollen eigentlich, dass unsere ganzen Werke wieder aufgebaut werden, dass unsere Fabriken wieder gut laufen, dass wir ökonomisch wieder auf die Beine kommen und nicht, dass wir einfach sagen, dass wir einfach woanders hingehen.
Так вот, задается вопрос, кто из нас тогда больше любит Украину? Тот, кто хочет ее экономического благополучия, или тот, кто хочет получить на руки шенгенскую визу и быстрее с нее уехать?
Ja, es ist jetzt die Frage, wer ist nun der bessere Patriot, derjenige, der halt wieder was aufbauen möchte in der Ukraine ökonomisch, oder derjenige, der einfach nur sagt, wir möchten einfach ein sicheres Schengen-Visum haben, dass wir immer wieder dahin können nach Europa und das war's.
И первый ваш вопрос, когда произойдет развал Украины, кто будет следующим, да?
Die Frage ist natürlich auch, wenn irgendwie Ukraine auseinanderfällt, was wird dann das Folgende sein?
Ну, для начала я вам отвечу, что мы не позволим, чтобы Украина исчезла с карты мировой.
Also, erstens mal möchte ich natürlich nicht, dass die Ukraine von der Weltkarte verschwindet.
Славянский мир, он объединится и сможет снова нормально работать и защищать себя. И у нас с немецким народом большая история совместная, хотя нас много раз пытались поссорить.
Ja, das, sozusagen die slawischen Völker möchten sich auch einfach normal entwickeln und wir haben auch immer gute Beziehungen eigentlich traditionell auch zu den Deutschen gehabt.
Поэтому будем верить в то, что политикам сегодняшним хватит здравого смысла не допустить того, чтобы Украина развалилась на части. Значит, тогда кто-то, одно из государств, для нас очень известное, усвоило очень хорошо политику «дели и властвуй».
Einer der Staaten, den wir sehr gut kennen, hat die Politik Teile und Herrsche natürlich schon immer sehr gut beherrscht und das spielt dort auch einfach eine Rolle bei dem, was bei uns geschieht, ja.
И, конечно, Украина, она стоит на пути славянского мира, и вот вам уже и Россия. Конечно, если Украина падет как государство, то открываются все пути к России.
Natürlich, wenn die Ukraine fällt, dann natürlich alle Wege frei sind nach Russland.
Но первый раз попробовали устроить войну американцы, это Югославия.
Das erste Mal, als die Amerikaner da einen Krieg machen wollten, das war Jugoslawien.
Когда Европа позволила в центре Европы устроить войну, Америка поняла, что она может творить все, что угодно.
Ja, als es darum ging, sozusagen im Zentrum Europas Krieg anzufangen, hat Amerika gesagt, ja, wir können alles machen, was uns hier passt. Ja.
Поэтому, когда будет два лагеря, как когда-то было, да, Варшавские договоры, НАТО, там Советский Союз, Америка, и никаких глобальных войн не было, потому что было противостояние. А когда один руководит всем миром, то вот эта вот безнаказанность, она порождает хамство и стремление вас завоевывать, завоевывать, завоевывать. Может, не оружием. Деньгами можно завоевывать.
Es gab halt immer sozusagen diesen Ausgleich, was weiß ich, auf einer Seite die Sowjetunion und die USA, auf der anderen Seite Warschauer Pakt gegen NATO. Und jetzt ist natürlich immer, was jetzt dabei geschehen wird. Ja? Das ist
и оказывали они поддержку таким политикам, вот как Кличко,
ja.
Яценюк,
halt,
Турчинов.
Ja, Leute wie Турчинов, Яценюк, Кличко, die haben sie halt in der Hand. Ja.
Es gibt Flüchtlinge aus der Ukraine, die überwiegend nach Russland geflohen sind. Könnten Sie auch in Europa einen Obhut und einen legalen Status bekommen?
Мы рассматриваем эти вопросы именно по беженцам в Германии. Так вот, пока в Украине не будет признано, что идет не введено военное положение и ведется там гражданская война, то политическое убежище гражданам Украины будет очень сложно получить.
Es ist so, wir studieren die Lage, aber es ist zurzeit so, solange noch nicht offiziell in der Ukraine ein Bürgerkriegszustand sozusagen ausgerufen wird, ist es sehr schwierig, eben irgendwelche politischen Flüchtlingsstatus zu bekommen.
Natürlich interessierte die Anwesenden die Krim-Problematik. Wie sieht es der Ukrainer Oleg Musyka?
Как гражданин Украины, я не оправдываю то, что произошло с Крымом.
Als Bürger der Ukraine bin ich nicht für das, was mit der Krim geschehen ist.
Но есть большое оправдание. Там не льется кровь, там живут люди. И сегодня там налаживается экономика.
Aber es gibt natürlich auch ein ganz großes Gegenargument dagegen. Dort ist kein Krieg, dort wird kein Blut vergossen und dort ist sogar die Ökonomie am Laufen.
Никогда этого не произошло, если бы не политика киевских властей.
Alles dies wäre ja nie geschehen, wenn nicht die Politik der in Kiew herrschenden gewesen wäre.
На второй день создание нового правительства в Украине.
Am zweiten Tag der neuen Regierung
было заявлено о документе в Верховной Раде об отмене русского языка.
Wurde dann ein Dokument der Obersten Rade, also dem Parlament, vorgelegt, sozusagen, um die russische Sprache sozusagen abzuschaffen.
Это был первый толчок для русскоязычного населения Украины уже стать стойку и напрягаться, прислушиваться к тому, что происходит.
Das war sozusagen schon der erste Punkt, wo die russischsprachigen Ukrainer sich schon mal in Achtungsstellung begeben haben, was denn jetzt noch kommen wird.
Второе, если у вас показывали, было объявлено такое Ленинопад. Собрались колонны автомобилистов и ездили по Украине, разрушали памятники Ленину и воинам-победителям.
Ja, also es gab ein Phänomen, das hieß Ленинопад. Das war so, dort wurden sozusagen Autokonvois gebildet, die sind dann irgendwo hingefahren, wo es Lenin-Denkmäler gab, um die abzureißen oder auch sozusagen auch Siegesdenkmäler sozusagen aus dem Zweiten Weltkrieg.
Это был второй толчок.
Das war sozusagen dann der zweite Schlag.
Третье показывали на всех каналах, когда депутаты четверо от партии «Свобода» зашли к главному редактору телевизионных каналов и дергали его, и обзывали москалем, там, русскоязычное население снова почувствовало угрозу.
Das nächste war dann, dass der Fernsehdirektor der Ukraine dann von diesen Leuten sozusagen behandelt wurde und gesagt wurde, du bist ja ein Moskowiter und so. Und es war halt sehr viel dann Drohung schon mit dabei.
И было объявлено, что сейчас будут грузить составы самообороны с Киевского Майдана и отправлять во все регионы русскоязычные, где не согласны с новыми правилами жизни.
Und dann wurde beschlossen, dass man die Selbstverteidigungsgruppen des Maidans in Gruppen überall dorthin schickt, wo die Menschen nicht einverstanden sind mit dem, was dort geschah.
Только после этого, в феврале месяце, мы объединились и стали лагерями в своих городах, чтобы защитить свою культуру, свой город, с надеждой, что мы сможем договориться. За оружие никто не брался до этого момента.
Das war im Februar diese Situation und erst da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir Zeltstädte machen, um uns dort sozusagen hinzustellen, unsere Meinung zu präsentieren und auch zu versuchen, dabei eben irgendwo mit den anderen ins Gespräch zu kommen.
Боюсь, что у сегодняшней киевской власти, которая пришла вооруженным путем в Киеве, не было для народа Украины другого предложения, как война. У них не было предложения экономического развития Украины. У них задача разрушить сегодня Украину, но не созидать ее.
Die neue Regierung, die ja auch militärisch eigentlich an die Macht gekommen ist, die hatten im Prinzip keinerlei Programm, die Ukraine wieder irgendwie aufleben zu lassen. Das einzige Programm, was für sie möglich war, war der Krieg. Andere Programme haben sie nicht.
И поэтому на ваш вопрос ответ. Крым не сам это принял. Его к этому толкнули поступку.
Man kann sagen, das hat die Krim sozusagen nicht selber gemacht. Das sind diese verschiedenen Schläge, die da erfolgt sind, die dann dazu geführt haben.
Нашлись политики, которые приняли это решение, организовали референдум.
Und sie haben dann natürlich dort die Politiker gefunden, die Entscheidung getroffen haben und dann das Referendum organisiert haben.
Поэтому они сегодня строят там свое новое будущее в своем новом государстве.
Und so bauen sie jetzt halt ihre neue Zukunft in einem neuen Staat jetzt als Bürger dort. Ja.
А обвиняют у нас на Украине во всем происшедшем, стараются обвинить коммунистов.
Also man sagt jetzt, bei uns an allem sind die Kommunisten schuld.
Так вот, благодаря коммунистам Украина стала вот таких огромных размеров, которых мы ее видели. В 18 году Новороссия, в 39-м Западная Украина, в 54-м Крым. Вот и стала большая Украина.
Ja, also es ist aber dank der Kommunisten, dass die Ukraine so großer Staat ist, wie er heute ist. 1918, was da geschehen ist, 1939, was da geschehen ist. Also deswegen ist die Ukraine ein so großer Staat, wie er heute ist.
Wie steht das ganze Geschehen in Kiew gegenüber der ukrainischen Verfassung? War der Regierungswechsel ein Putsch? Und was sagt Олег Музыка zu den Versuchen, die kommunistische Partei in der Ukraine zu verbieten?
То, что произошло в Киеве с Януковичем 21-23 февраля,
was am 21. 23. Februar mit Janukowitsch geschah.
К этому причастны и европейские политики, которые ему дали гарантии, что в Украине будет стабильная ситуация.
Das waren dann vor allem die europäischen Politiker, die ihm dort damals garantiert haben, dass die Ukraine in einer stabilen Situation sein wird.
При наличии законного избранного президента, к которому, может, не все хорошо относились.
Er war natürlich dabei der offiziell richtig gewählte Präsident, den zwar nicht alle mochten, aber gewählt.
мировое сообщество и конституцию Украины просто взяли и глубоко-глубоко закопали.
Und damit wurde das sozusagen sehr tief vergraben, was in der Verfassung der Ukraine steht.
Поэтому сегодня все, что происходит в Украине, это и есть результат вот этого военного путча, но его боятся так называть почему-то политики.
Ja, und das ist sozusagen, was jetzt in der Ukraine los ist, sozusagen das Ergebnis dieses militärischen Putsches, der damals stattfand. Ja.
В украинском законодательстве прописана тонкость такая о избрании даже того же президента. Неважно, сколько будет человек голосовать, хоть три, но если два из них проголосуют уже, выборы считаются действительными.
Es gibt natürlich so Feinheiten in der ukrainischen Verfassung. Wenn nur drei Abgeordnete da sind zum Wählen, dann gilt das. Es müssen nur zwei davon für den neuen Präsidenten stimmen.
25 Mai выборы Петра Порошенко это и показали, когда три области, Одесская, Луганская, Донецкая, не принимали участие в выборах, то это никто не принял во внимание даже.
Am 25. Mai, als Odessa, Lugansk und Donetsk nicht teilnahmen an den Wahlen für den jetzigen Präsidenten Poroschenko, dann spielte das also gar keine Rolle.
И о партии коммунистической Украины, которую сегодня принято решение, ее депутаты выставили за двери из парламента.
Die kommunistische Partei der Ukraine angeht, wo heute die Entscheidung getroffen wurde, sie sozusagen beim Parlament vor die Tür zu setzen.
Для начала мне обидно за коммунистов.
Das tut mir wirklich für unsere ukrainischen Kommunisten ist jetzt irgendwie tut mir wirklich leid.
За них проголосовало 5 миллионов граждан.
Für sie haben ja dort 5 Millionen Bürger gestimmt.
И сегодня эти 5 миллионов остались без слова в парламенте, да? То есть никто за них не может там высказаться сегодня.
Und diese 5 Millionen haben sozusagen jetzt keinerlei Wort im Parlament.
Но получается, лидер данного движения коммунистического боится принять, наверное, решение вывести людей на улицу и сказать, что вы остались сегодня без голоса в парламенте, забудьте о том, что вас вот кто-то будет сегодня представлять в этом парламенте.
Ja, vielleicht hat ja auch der Führer der kommunistischen Partei jetzt einfach Angst davor zu sagen, Leute, ihr seid jetzt nicht mehr repräsentiert, kommt, geht raus auf die Straße und zeigt, dass ihr da seid und dass wir das können.
Warum wird es im Westen nicht viel über die Lage der Menschen in den Lugansk- und Donetsk-Gebieten berichtet? Warum zeigen unsere Medien stets die Bilder des glücklichen Alltagslebens in der Ukraine? Gibt es überhaupt Widerstand in den zentralen und westlichen Ukraine? Was kann Oleg Musyka zu den Gerüchten sagen, dass Polen, Rumänien und Ungarn Ansprüche auf ukrainischen Territorien haben?
Как я сказал, Одесса выступила как катализатор того, что сегодня происходит дальше на Украине.
Also wie ich schon gesagt habe, Odessa war ein Katalysator für das, was jetzt in anderen Teilen der Ukraine stattfindet.
И наша группа 2 мая сначала и организовалась как люди, которые выходцы с Одессы, которые поехали с этой фотовыставкой по Европе.
Also wir sind jetzt eine Gruppe von Leuten, sozusagen, die aus Odessa waren erstmal und die jetzt sozusagen in Europa mit der Ausstellung umherfahren.
Сегодня уже в нашу группу вот 30 августа входят ребята, которые беженцы с Луганска, с Донецка, которые уже смогут с нами вместе, так как у нас появился контакт и возможности где-то общаться. Эти люди с нами вливаются в наше движение и тоже будут уже с нами ездить и рассказывать о том, что происходит в Луганске и Донецке.
Wir werden dann ab 30. August auch noch Leute da haben, die uns berichten können, was jetzt sozusagen in Lugansk und Donetsk abläuft und die werden mit uns auch hier umherfahren.
По поводу того, что информационно показывают счастливую жизнь, а что на самом деле там происходит, у нас как раз есть большое желание и потребность в том, чтобы информацию, которую мы имеем, потому что у меня есть связь с ополчением.
Ich würde gerne sozusagen die Verbindung schaffen hier vor allem. Das ist für mich wichtig, dass ich hier Verbindung knüpfen kann zu vielen Leuten, dass wir sozusagen das auch weitergeben können.
Мы будем очень рады, если кто-то поможет нам на разных языках, на немецком, на английском, на французском, распространять ту информацию, которая на самом деле происходит в юго-восточных областях Украины, мы будем только рады, мы готовы ей поделиться, мы готовы отдать эти контакты, мы будем рады, если кто-то будет титры накладывать на все, что снимается, показывается, о чем говорится, обо всех страшных трагедиях и о жизни, которая там ведет. Мы будем только рады, поэтому.
Also wir sind einfach nur froh, wenn wir irgendwelche Verbindungen aufbauen können zu jemandem, der uns irgendwie helfen kann, der uns vielleicht Materialien auf Französisch, auf Deutsch, in anderen Sprachen geben kann, der vielleicht etwas untertiteln kann und uns irgendwie helfen kann oder Verbindung hat zu jemandem, der uns helfen kann. Also wir möchten sehr gerne Kontakte machen.
Если сопротивление на юго-востоке, как оно в центральной части и на западной.
Also im Südosten, im Westen und auch im Mittelteil der Widerstand.
Вопрос, на который вообще-то и нельзя отвечать.
Ja, es ist vielleicht, wo man vielleicht darauf nicht antworten sollte, so eine Frage, ja, also.
Про Одессу я вам сказал. В Одессе есть ребята, которые распространяют листовки, выступают, поздравляют ветеранов. Сегодня это тоже опасно.
Ja, also wir haben bei uns einfach Leute in Odessa, die dort zum Beispiel Flugblätter verteilen, dort irgendwo in der Öffentlichkeit sind, die vielleicht auch Veteranen einfach nur gratulieren, was auch schon gefährlich ist.
Есть такое объединение общественное, оно называется Народный фронт. В него входят представители Одессы, Харькова, Мариуполя, Луганска, Донецка, Николаева, Херсона, там ребята находятся, Запорожья.
Es gibt da so eine Art Volksfront als Organisation, die aus verschiedenen Teilen kommt, aus Zaporozhye, Cherson, Odessa und verschiedenen anderen Städten, die sich organisieren.
И аналогичную работу они ведут точно такую же, как у нас. То, что оно не освещается, я же говорю, это может, если это освещать и конкретно показывать какие-то действия, то конкретно над каждым человеком сразу зависает уголовная ответственность, статья. Это опасно. Сегодня очень опасно в Украине. Кто-нибудь?
Ja, also, da es jetzt in der Ukraine halt sehr gefährlich ist, viele Dinge zu machen, könnte man natürlich Dinge sagen, die man erreicht hat irgendwo, aber es ist auch gefährlich, weil daraufhin dann nachverfolgt werden kann, aha, da war wohl der und der dort und also ist eine gefährliche Sache, deswegen machen wir das lieber nicht so gern, ja.
С ответом по тем территориям, которые не охвачены войной, то есть и та же Западная Украина, мы ведем следующую работу. Мы стараемся матерям, сестрам, женам доводить информацию о том, о реальных потерях украинской армии, о том, что на самом деле там происходит, сколько погибших, в каких условиях эти солдаты находятся, что их обманули, их бросили, как пушечное мясо.
Ja, also in den Bereichen der Ukraine, wo kein Krieg stattfindet, also im Westen, dort richten wir auch unsere Arbeit sozusagen an die Mütter, an die Familien der ukrainischen Soldaten, die kämpfen, die aber auch dort im Stich gelassen werden, wo man nicht die offiziellen Zahlen veröffentlicht, wie viele gestorben sind, wie viele umgekommen sind. Und wir versuchen wirklich dort den Leuten klarzumachen, was dort eigentlich abgeht, damit sie das auch verstehen und damit das auch was ändern kann.
Сейчас постараюсь сказать пару слов. Очень хочу, чтобы вы их поняли.
Ich möchte nur ein paar Worte sagen und ich hoffe sehr, dass Sie sie gut verstehen.
Я общаюсь с теми же одесскими журналистами, которые выступают сегодня сторонниками киевской власти.
Also ich bin da auch in Kontakt mit solchen Journalisten, die jetzt sozusagen an der Seite der Kiewer Macht stehen zurzeit.
Многие из них, как ни обидно, евреи.
Viele von ihnen sind zum Beispiel auch Juden.
Штекель есть, Леонид Штекель, одесский журналист. Сторонник сегодняшней киевской власти.
Herr Stekel ist eben jetzt einer, der sozusagen an der Seite der jetzigen Kiewer Machthaber steht.
Так вот, я ему задал следующий вопрос.
Ich habe ihm die folgende Frage gestellt.
Неужели полтора года до выборов нового президента стоят тех ужасов, которые сегодня творятся в Украине? Потеря Крыма, война, смерти, разруха. Экономическая разруха. Вот полтора года было до выборов, и сегодня вот этот ужас, который сотрясает не только Украину, весь мир в напряжении сегодня.
Ich habe ihm die Frage gestellt, war es das denn wirklich wert, anderthalb Jahre vor den Präsidentenwahlen wirklich deswegen dieses Ganze anzustellen, was hier ist, diese ganze Zerstörung, dieser ganze Tod und alles, was los ist, nur deswegen?
И он мне ответил.
Und er antwortete mir.
Для кого как?
Für wen was?
И я ему сказал, так ты оправдываешь, значит, вот эти все смерти ради прихода к власти.
Und ich habe dann gesagt, also alles das ist sozusagen diese Toten sozusagen nur um sozusagen an die Macht zu kommen.
И он перестал сразу со мной общаться.
Und er hörte dann auf mit mir weiterzureden.
То есть вот это те, кто сегодня сидят в Киеве, не считают жертвы. И когда сегодня объявляют министр внутренних дел или СБУ, говорит, борьба до победного конца. Как выглядит этот конец? Кто-то может показать?
Ja, also wenn jetzt im Prinzip ist das jetzt der Regierung dort egal, was da für Opfer kommen und heute sagt eben der Minister sozusagen für Geheimdienst und bewaffnete Kräfte, sagt eben ja, bis zum siegreichen Ende werden wir kämpfen.
И возвращаясь к четвертому вопросу вашему, Венгрии, Польше, Румынии, которые стоят в очереди за территориями Украины.
Jetzt dazu zu der vierten Frage, was Sie gemacht haben, über Polen, Rumänien und Ungarn, die und vielleicht andere, die noch in der Schlange stehen.
Просто один из пунктов ассоциации Украины в Евросоюз, это как раз и есть признать вот этот документ о претензиях наших соседей на нашей территории, на какие-то заводы, фабрики, которые находятся на этой территории.
Ja, in dem Vertrag, der sozusagen mit der EU gemacht werden sollte, stand eben gerade da drin, was eben sozusagen abgegeben werden soll, welche Ansprüche sozusagen dieser anderen Länder sozusagen befriedigt werden müssen innerhalb dieses Vertrages.
Так вот, попробуйте найти об этом хотя бы в одном украинском телеканале или интернет-издании, что этот вопрос поднимается, ja. Но умалчивается.
Ja, versuchen Sie mal auf irgendeinem ukrainischen Kanal irgendeine Information zu dem Thema zu bekommen, es wird total verschwiegen.
Das Thema, wie der Staat Ukraine in seinen jetzigen Umfang gewachsen ist, ist ein schmerzhaftes Thema für die Ukrainer. Олег Музыка äußerte seine eigene Meinung, wer daran schuld ist, dass die Ukraine ihren heutigen Weg gegangen ist.
Да, у меня как у жителя и гражданина Украины есть, конечно, свое мнение.
Ja, also ich als Einwohner und Bürger der Ukraine habe natürlich meine eigene Meinung.
Сегодня уже не стоит дергать историю Украины, как она собиралась или как ее разбирать. Есть украинский народ. Как он появился, это его история, и сегодня очень опасно эту тему поднимать, потому что, ну, как для меня, как для украинца, ну, будет очень больно, если эту тему трогать сегодня.
Это, natürlich, interessantes Thema, natürlich, aber auch ein gefährliches Thema heutzutage, weil sozusagen diese Sache natürlich auch uns betrifft und auch eben heute in dieser Situation gerade besonders wichtig erscheint, ja.
Но мы всегда понимали и сегодня понимаем, что действительно Украина вроде и целое государство, но идеологически оно разделено именно по идеологии.
Ja, also es ist zwar formal jetzt ein Staat, die Ukraine, aber ideologisch sozusagen ist das sozusagen in verschiedene Teile wirklich auch gespalten.
Поэтому основное наше предложение и было федерализация. Это то, что спасло бы Украину в единых границах. Но для Западной Украины есть герои, и для нас Восточно есть герои. Мы ездим к ним, на лыжах катаемся, они к нам приходят, на море купаются. Но мы живем в одних границах и строим одно государство.
Ja, also jeder hat natürlich seinen Nationalhelden vielleicht in der Region oder in der Region, aber wir gehen vielleicht bei ihnen Skifahren und sie kommen zu uns zum Schwarzen Meer, um dort Urlaub zu machen. Wir leben also innerhalb einer Grenze zusammen.
Но то, с чего вы начали, кто виноват в том, что произошло и сколько это длилось? Так вот, первый, кто виноват, это Горбачев.
Was die Frage der Schuld angeht, der erste Schuldige ist natürlich Gorbatschow.
Он своей политикой вносил в умы граждан Советского Союза такое недоверие ко всему, что было создано коммунистическим правительством. Он начал делать политику недоверия ко всему советскому.
Горбачев wollte sozusagen eine Politik, er vertraute nicht sowjetischem, also er hat eine Politik, wo er nicht sowjetischem vertraut hat, sozusagen durchgeführt.
Ну и так, сейчас о нем скажу, да? Поэтому он с нами и не живет, да? А на родине, там, где он жил, его очень ждут в гости, а он прячется.
Ja, also dort, wo er mal gewohnt hat, die Familie, die würde ihn gern mal wieder sehen, aber er kommt da nicht hin, ja.
А дальше продолжили все четыре президента Украины и все депутаты Верховной Рады. Продолжали разваливать Украину. Чем? Потому что общество украинское, особенно молодежь, не могло понять, а кто для них герои сегодня.
In der Ukraine sozusagen viele Politiker sozusagen auch wirklich, die können sozusagen jetzt irgendwie nichts Richtiges zustande bringen, denn die heutige Jugend, die kann nicht sagen, wer ist für uns jetzt eigentlich ein Held.
9 Mai, День Победы, все правители идут, возлагают цветы к памятнику воинам, освободителям, воинам-победителям.
Also am 9. Mai wird natürlich traditionell immer überall für die Soldaten, die sozusagen den Sieg über die Faschisten errungen haben, die werden da gewürdigt.
День бия під крутами – это уже противоположная совсем нашей истории праздник. Снова же все президенты, все руководители идут, возлагают снова цветы.
Ja, und
alle, то есть два праздника в одном государстве идут одновременно. И, конечно, общество не может понять, так а кто для него герой и какая идеология. И на этом началась идеология содержимого холодильника. Открываем, закрываем. И ja. Забыли о своей истории, обо всем начали забывать.
Ja, also das ist im Prinzip die Politik, man weiß nie, woran man ist. Der eine legt dort mal was ab, der andere legt dort mal ab. Also man kann sozusagen vergleichen vielleicht mit dem Kühlschrank, der auf und zu geht. Manchmal guck mal, aufmachen, Licht, aha, kein Licht.
Конечно, мы виноваты в этом. Мы просмотрели.
Also wir sind selber dran schuld, wir haben das sozusagen übersehen, ja.
Думали, что всегда будет тихо и мирно в Украине. Даже прошлым летом еще об этом думали.
Ja, wir dachten, es wird immer ruhig und friedlich sein in der Ukraine. Sogar im letzten Jahr dachten wir das noch.
Но мы весь вечер с вами как раз и говорим о том, я пытаюсь рассказать, что дало толчок формирования вот такого вот фашистского движения в Украине.
Ich versuche zu sagen, was sozusagen der Auslöser war dafür, dass diese faschistische Bewegung in der Ukraine entstehen konnte.
Как раз экономика, пока люди сыты, все нормально.
Die Ökonomie natürlich, wenn die Leute natürlich alle satt sind, dann läuft natürlich alles.
А вот когда люди становятся голодными, они начинают искать врага.
Aber wenn die Leute hungrig werden, dann beginnen sie damit, Feinde zu suchen.
Allein die Fragerunde hat über 2 Stunden gedauert. Danach gab es auch Zwiegespräche mit Oleg Musyka. Er hat auch Beispiele einzelner Schicksale gebracht, Beweise, dass im Südosten der Ukraine die Bewohner dieser Gebiete kämpfen. Und die ganze ukrainische Armee verliert gegenüber der sogenannten Separatisten nicht deswegen, dass sie Hilfe von Russland bekommen, sondern weil die Menschen in Südosten für ihre Heimat und ihre Zukunft kämpfen. Oleg Musyka hat auch erzählt, dass die mächtigen Medien Deutschlands wie ARD und ZDF mit ihm als Augenzeuge einfach nicht reden wollten. Aber ich beende nun meinen Beitrag mit seinen Worten über die Reaktion der offiziellen Mächten aus Kiew und die Reaktion der Vertreter des Europaparlaments auf das Geschehen am 2. Mai in Odessa. Die Schlussfolgerungen daraus können die bewussten Bürger selbst ziehen.
29 августа должно быть первое слушание по событиям 2 мая в Одессе. Вот 29 августа первое судебное слушание.
Am 29. August wird sozusagen die erste Gerichtsanhörung sein über die Ereignisse am 2. Mai.
Работало 3 комиссии в расследовании этих трагических событий.
Es gab 3 Kommissionen, die an der Verfolgung dieser Ereignisse gearbeitet haben.
Одна – это независимая комиссия в составе журналистов одесских.
Das eine ist eine unabhängige Kommission, die aus Odessa Journalisten besteht.
Вторая комиссия – это депутатский корпус городского областного совета.
Das zweite, das sind sozusagen der Deputiertenkorpus des Stadtsowjets von Odessa.
И третья комиссия – это депутатская комиссия от депутатов Верховной Рады.
Und die dritte Kommission, das ist die Kommission der Abgeordneten der Obersten Rade, also des Parlaments.
Все эти 3 комиссии приглашали на свои совещания, встречи руководство МВД, СБУ, МЧС, но те, кто обязан был прийти, старались никогда не приходить на заседания этих комиссий.
Ja, die verschiedenen Organisationen wurden da vorgeladen, die da was damit zu tun haben könnten, aber immer die Personen, um die es eigentlich ging, die tauchten dort immer nicht auf.
И если мы сегодня задаем очередной раз вопрос, сколько все-таки людей было застрелено, сколько отравилось, сколько убили палками, в очередной раз нам отвечают, работа комиссии не закончена, именно МВД, СБУ. И эксперты не сделали полных анализов еще.
Ja, also wenn wir beim Geheimdienst oder beim Innenministerium auch anfragen irgendwie und fragen, wie viele Leute wurden denn umgebracht durch Ersticken, durch Knüppel oder durch andere, wird immer gesagt, ja, die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, wir können noch nichts sagen.
Так вот я вам отвечаю, и не будет сделано.
Und ich kann Ihnen auch sagen, es wird auch nie ein Ergebnis rauskommen.
По одной из причин, данное строение уже заканчивают ремонт. Отштукатурили, покрасили, окна, двери поставили. То есть все следы преступления там уже убрали. Там уже нет преступления.
Es wird deswegen keine Aufklärung geben, weil jetzt nämlich das Gebäude wird jetzt nämlich schon renoviert. Dort wird Stuck neu gemacht, dort wird alles neu gemalt. Man kann keine Spur mehr vom Verbrechen dort sehen.
События на Киевском Майдане до этих пор тоже не расследованы. Но если вы знаете, там уже все деревья спилили.
Ja, also es ist ja die Dinge vom Maidan sind auch noch nicht aufgeklärt. Man weiß ja das ganze Dorf, was dort auch war, ja, also.
Brüssel, 9. Juli.
Am 9. Juli in Brüssel.
Депутат Европарламента отправляет приглашение всем. Знаете, сколько депутатов Европарламента?
Ja, die im Europarlament gaben die Deputierten auch alle was bekommen. Wissen Sie, wie viele Abgeordnete dort gibt?
751. Я тоже не знал этого.
751, ich wusste es auch nicht, ja, aber.
Так вот, в момент слушаний в зале сидело 7 депутатов и 8 помощников.
Ja, in dieser Zeit, als diese Anhörung dort war, waren dort halt 7 Abgeordnete und 8 Mitarbeiter.
Это ответ на то, интересует ли Европолитиков вообще судьба Украины и что там происходит?
Das ist die Antwort auf die Frage, ob denn die europäischen Politiker sich denn für die Ukraine und ihr Schicksal überhaupt interessieren.
Многие даже сидели, не поодевали наушники, их это сидели, улыбались все это время.
Viele saßen einfach nur da sozusagen, hatten nicht mal einen Kopfhörer auf, also haben einfach nur so gelächelt.
И тогда мне стало где-то понятно и сильно неприятно.
Da wurde es mir verständlich und auch sehr unangenehm.
Я им сказал, если вы сидите без наушников, значит вас вообще это не интересует. Или вы так все хорошо русский язык знаете, украинскую мову. Почему вы сидите просто так и смотрите?
Ja, und ich sagte dann, warum sind Sie einfach hier ohne Kopfhörer? Können Sie alle so gut Russisch oder Ukrainisch, dass Sie alle ohne Kopfhörer sitzen? Und...
Сегодня действительно Украина осталась вот так вот не один на один. А в большой степени нас просто стараются украинский народ, правители там их поддерживают, а украинский народ в это время их просто давят, понимаете? Сегодня Украина живет и Одесса как под оккупацией.
Ja, also heute ist sozusagen das Volk einfach unter Druck, also sie leben eigentlich wie unter einer Okkupation.